Wer darf in Gottes Haus kommen? So hat unser Bruder Kurt die heutige Predigt überschrieben. Der Psalm hat in seiner geistlichen Bedeutung etwas gemeinsam mit dem vorherigen. Wer diese Psalmen singt, ist unterwegs. Im Psalm 23 sind es die Schafe, die unterwegs sind, zu den grünen Weiden, Ruheplätzen, und zu dem erfrischenden Wasser. Im Psalm 24 sind es die Pilger, die unterwegs sind zum Heiligtum auf dem Berg. Beide Gruppen schauen erwartungsvoll auf ihr Ziel. Sie wollen etwas empfangen, wenn sie ankommen. Und der, von dem sie empfangen wollen, ist Jahwe, der Herr. In Psalm 23 ist der Herr der Hirt der Schafe und im Psalm 24 der König der Herrlichkeit, der das Heiligtum bewohnt. Die Pilger, die diesen Psalm singen, sind unterwegs zum Heiligtum. Und der Psalm ist mit der Absicht geschrieben, die Pilger auf dem Weg für den Eintritt ins Heiligtum vorzubereiten. Es soll ihnen bewusst werden, dass sie nicht nur zu einem Ort unterwegs sind, an dem man eine Art Religion praktiziert, sondern sie sind unterwegs zu dem Herrn dieses Ortes, zum Besitzer und zu dem, der bestimmt, ob sie überhaupt zugelassen sind. Darum ist es wichtig, dass sie sich unterwegs bewusst werden, wer das ist, zu dem sie gehen. Wenn man eine hohe Persönlichkeit besuchen will, bereitet man sich ja auch darauf vor. Man macht sich vielleicht Gedanken darüber, wen man da antrifft, wie er ist und wie er uns wohl begegnet, wie wir unsere Anliegen vorbringen sollen und so weiter. Darum wird uns auch im Psalm zuerst der Herr des Heiligtums vorgestellt. Es ist Jahwe, der Herr. Er ist derjenige, dem die Erde gehört und alles, was darauf lebt. Er hat die Welt und alles, was lebt, geschaffen. Und er erhält die Ordnung aufrecht, die er ihr gegeben hat. Er hat den Planeten ihre Bahnen gegeben und sieht dazu, dass sie weiter in ihnen kreisen. Er hat den Kreislauf der Natur auf unserer Erde geschaffen, zum Beispiel den Wasserkreislauf, den der Jahreszeiten, der Pflanzen, der Lebewesen, der Menschen und so weiter. Alles besteht und funktioniert so weiter, wie er es bestimmt und führt. Er hat die vollkommene Macht darüber, und nichts kann sich ihm entgegenstellen. Wenn es heißt, er hat sie gegründet über Meeren und sie gefestigt über Strömen, dann bedeutet das, dass Gottes Schöpfung nicht ohne seine Zustimmung geschadet werden kann. Die Meere mit ihren Wellen und Stürmen und die reißenden Ströme sind in der Poesie des Alten Testaments Bilder für die Völker und Kräfte, die sich gegen Gott und sein Volk richten. Aber so wie der Herr den wilden Wassern wieder Grenzen gesetzt hat, damit sie nicht über ihre Ufer hinausgehen, so behält er auch die Oberherrschaft über seine geistliche Schöpfung. Sein Ratschluss bleibt für immer bestehen. Keine Macht kann sich dem allmächtigen Gott erfolgreich widersetzen. Alles ist in seiner Hand. Als ihr Schöpfer hat er nicht nur die natürliche, die materielle Ordnung der Welt bestimmt. Er hat auch festgelegt, wie wir im ethischen und geistlichen Sinn leben müssen. Er hat bestimmt, wie wir miteinander umgehen sollen, wie unsere Beziehungen untereinander aussehen müssen und wie unsere Beziehung zu ihm, unserem Schöpfer, sein muss. und wie alles in der materiellen Natur nur nach seinen Regeln funktioniert, so sind unsere Beziehungen untereinander nur gut, erfreuen uns nur dann und haben nur Bestand, wenn wir sie nach Gottes Vorgaben leben. Und so können wir auch nur in Beziehung zu unserem Schöpfer kommen und darin bleiben, wenn wir beachten und halten, was er dafür bestimmt hat. Darum ist es nur folgerichtig, wenn wir uns die Frage in Vers 3 stellen. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer kann es überhaupt wagen? Wer ist berechtigt, zum Ort der Anbetung zu kommen, mit dem heiligen Gott in Beziehung zu treten? Oder etwas mehr zeitgemäß formuliert, wer darf überhaupt zum Gottesdienst kommen? Wir sind uns nicht gewohnt, die Frage so zu stellen, nicht wahr? Vielmehr wird heute alles Mögliche getan, um die Säle zu füllen. Das Programm, die Musik, die Predigt, alles wird so zurechtgeschnitten, dass es niemandem langweilig oder unbequem wird. Ich denke natürlich nicht, dass man den Gottesdienst oder die Predigt langweilig gestalten oder es den Leuten schwierig machen soll. Aber es soll so gestaltet sein, und wir müssen in dem Bewusstsein kommen, dass wir da dem heiligen und allmächtigen Gott begegnen. Wenn wir diese Haltung haben, dann hat das einen großen Einfluss auf unsere Vorbereitung. Wie bereitest du dich auf den Gottesdienst vor? Wir könnten denken, Gott kann froh sein, dass ich komme. Ich tue ihm einen Gefallen damit. Oder ich tue dem Prediger einen Gefallen. In diesem Fall müssten Gott und der Prediger dann alles so richten, dass ich davon angezogen werde. Sonst bleibe ich zu Hause, weil ich bin heute nicht in der Stimmung, mich auf den Weg zu machen. Es ist ja anstrengend, auf den Berg des Herrn zu steigen. Und dazu bin ich heute zu müde. Wenn ich aber, wie der Psalmist, frage, wer darf überhaupt kommen, und mir überlege, wie ich sein muss, damit ich vor Gott treten darf, dass er mein Kommen überhaupt akzeptiert, dann ist meine Vorbereitung eine völlig andere. Ich werde dann nicht zum Gottesdienst gehen, um eine Pflicht zu erfüllen und um nachher, wenn ich die Pflicht erfüllt habe, mich zu den angenehmen und mehr erfreulichen Dingen zu wenden. Die Frage ist deshalb lebenswichtig. Wer darf kommen? Die Antwort des Psalms ist, dass nur eine ganz bestimmte, ausgewählte Gruppe von Menschen in die Gegenwart des Herrn kommen darf. Wer nicht dazugehört, das heißt, wer nicht die Voraussetzungen mitbringt, die der Herr verlangt, wird vom Feuer des Gerichts verzehrt. Die Israeliten wussten um diese Gefahr. Als der Herr Mose und das Volk darauf vorbereitete, das Gesetz zu empfangen, das die Heiligkeit Gottes offenbart und beschreibt, wie sein Volk sein muss und leben muss, rief er Mose auf den Berg Sinai. Nur er durfte hinaufsteigen auf den Berg und somit in Gottes Gegenwart kommen. Mose musste am Fuß des Berges eine Absperrung machen, die niemand überschreiten durfte. Sie durften den Berg nicht einmal berühren. Wer es dennoch tat, musste sterben. Warum durften sie nicht auf den Berg in die Nähe Gottes kommen? Weil sie seine Anforderungen nicht erfüllten. Diese Anforderungen beschreibt uns der Psalm. Wer darf kommen? Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, wer seine Seele nicht auf Nichtigkeit richtet und nicht trügerisch schwört. Das beschreibt eigentlich vollkommene Heiligkeit. Bevor der Herr dem Mose auf dem Berg das Gesetz gab, sagte er: Ihr müsst heilig sein, wie ich heilig bin. Der Psalm beschreibt diese Heiligkeit in drei Bereichen unseres Lebens: Hände, Herz und Seele. Keine Verfehlung darf in diesen Bereichen vorhanden sein. Die Hände sollen unschuldig sein. Die Hände stehen für das, was wir tun. Wir haben diese Verbindung im deutschen Wort Handeln oder Handlung. Das bedeutet, dass unsere Taten vollkommen heilig und gut sein müssen, frei von jeglichem Handeln gegen Gottes Gebote. Dann müssen wir ein reines Herz haben. Und das Herz steht für die Gedanken, für die Motive und die Gesinnung oder Absichten. Wenn es im Alten Testament heißt, dass jemand sein Herz auf etwas gerichtet hat, bedeutet das, dass er etwas beabsichtigt oder wünscht oder begehrt. Ein reines Herz zu haben heißt, dass wir nichts wünschen oder denken, das nicht dem Willen Gottes entspricht. Und dann sollen wir unsere Seele nicht auf Nichtiges richten. Wörtlich heißt es hier, wer seine Seele nicht erhebt zum Nichtigen. Das Wort Nefesh mit Seele übersetzt meint unser ganzes Sein, unser Wesen. Seine Seele zu etwas zu erheben meint, dass man sein Leben für eine Sache einsetzt, dass man mit seinem ganzen Sein und Wesen für etwas lebt. Wenn man seine Seele zu Nichtigem erhebt, dann lebt man sein Leben für das, was in Gottes Augen nichtig oder leer ist. Die falschen Götter werden zum Beispiel Nichtigkeiten genannt. Denken wir daran, dass falsche Götter nicht nur Götterfiguren aus Holz oder Ton sind, sondern alles kann zum Gott werden, das wir mehr lieben als den Herrn. Dazu passt der Zusatz: Wer nicht schwört, zum Betrug. Das Schwören steht für die Ausübung einer Religion, eine Lebensweise, durch die man irgendeine Gottheit verehrt. Zum Betrug schwören heißt, dass man sich durch diese Ausübung persönlicher Vorteile oder üblen Gewinn holen will. Diesem Menschen, der sich nicht schuldig gemacht hat, weder durch seine Tat noch durch seine Gedanken oder Wünsche, der sein Leben allein dem Herrn widmet und auf nichts anderes seine Hoffnung setzt als auf ihn, diesem Menschen ist Segen versprochen. Er wird sein Leben und sein Glauben nicht umsonst auf den Herrn richten. Im Vers 5: Er wird Segen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Segen bedeutet, dass Gott ihm Gutes gibt, dass sein Leben gelingt und es ihm an nichts fehlt. So wie es im vorherigen Psalm heißt: Der Herr ist mein Hirte, darum habe ich keinen Mangel. Er führt mich auf grüne Weiden und an Wasserquellen. Er kann sich sättigen am Guten und sich am Leben freuen. Diesen Segen des Herrn bekommen diejenigen, die ihn bei ihm suchen und von ihm erwarten, die nicht durch eigene furchtlose Anstrengungen oder falscher Götter ihr Glück schmieden wollen. Jesaja 55: Auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Er wird Gerechtigkeit empfangen. Das Wort Tzedaka meint das Urteil des Richters, der sagt, dieser ist gerecht, das heißt ohne Schuld. Das bedeutet, dass Gott, der oberste Richter, sagt, dieser Mensch steht vollkommen richtig vor mir. Er ist so, wie er sein muss, dass ich ihn akzeptiere. Wenn wir nun aber unser tatsächliches Leben anschauen, wenn wir unsere Handlungen, unsere Wünsche und Gedanken oder unsere Anbetung am hohen Maßstab von Gottes Gesetz prüfen, dann müssen wir zugeben, dass wir die Anforderungen nicht erfüllen. Wir können vielleicht noch vor uns selbst bestehen und sagen, ich habe mir immer Mühe gegeben und habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. So können wir uns selbst vielleicht über die Feinheiten hinwegtäuschen. Aber wenn wir das Wort Gottes die Prüfung machen lassen, werden wir nicht als unschuldig davonkommen. Hebräer 4, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Oder in Römer 3, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist ein vernichtendes Urteil. Es stellt uns alle als schuldig vor Gott hin. Wir verdienen nicht das, was der Psalm in Aussicht stellt, dass der Herr uns segnet und gerecht spricht. Wir verdienen das Gegenteil, den Richterspruch, ungerecht, schuldig. Deshalb verdienen wir nicht Segen, sondern Verdammung. Trotzdem lesen wir im Psalm, dass es solche gibt, die den Segen und die Gerechtigkeit Gottes erhalten. Es heißt in Vers 6, das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Wie kann das sein? Wie können diejenigen, von denen es heißt, da ist keiner, der Gutes tut, keiner, der nach Gott sucht, plötzlich als solche bezeichnet werden, die nach Gott trachten und sein Angesicht suchen und deshalb gesegnet werden? Weil Jakob das Volk ist, das nicht aus sich selbst gerecht ist, sondern durch den, der ihnen seine Gerechtigkeit schenkt, ja anrechnet. Was hier als Jakob bezeichnet wird, ist das Volk Gottes, das in sich selbst sündig ist, aber in Christus gerechtfertigt. Die Strafe, die Jakob verdient hätte, hat Christus auf sich selbst genommen. Die Gerechtigkeit und Heiligkeit, die Jakob fehlt, hat Christus erfüllt. Er ist derjenige, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Nichtigkeit richtet und nicht betrügerisch schwört. Jakob ist das Volk Gottes, das in Christus ist. Und wer auf Christus vertraut als seinen Stellvertreter, wird mit Christus so verbunden, dass ihm all das zugesprochen wird, das Christus tatsächlich verdient hat. Er darf auf den Berg des Herrn hinaufsteigen. Er darf an seiner heiligen Stätte stehen. Er darf in die Gemeinschaft des Herrn kommen und bei ihm bleiben. Hören wir auf ein kurzes Zwischenspiel. Wer macht nun das Unmögliche möglich? Es ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, der das Unmögliche möglich gemacht hat. Er ist in das Elend unserer Gottverlassenheit herabgestiegen und hat unsere Sünde auf den Berg Golgatha getragen, um dort für uns verurteilt zu werden. Darum können wir auf den Berg Zion hinaufsteigen, wo Gottes ewiges Heiligtum ist, wo wir für die Ewigkeit in seiner Gegenwart wohnen dürfen. Darum besteht der letzte Teil, der längste Teil des Psalms aus Lobpreis für unseren Erlöser, Christus, den Herrn der Herrlichkeit. Das ist die Absicht und das Ziel dieses Psalms, dass die Gemeinde Gottes Lob singt. Wenn wir das verstanden haben, wie groß die Gnade Gottes uns Sündern gegenüber ist, wie reich beschenkt wir sind als sein Volk, dann wollen wir ihn in dieser Weise preisen. Er hat buchstäblich das Unmögliche möglich gemacht. In Jeremia 13 heißt es, kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken, dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Christus hat das für uns gemacht. Er hat aus uns hoffnungslosen Sündern solche gemacht, die nun von Gott als gerecht erklärt werden und die tatsächlich Gottes Angesicht suchen und ihn lieben. Darum haben wir die sichere Hoffnung auf seine Gemeinschaft und das ewige Leben. Wir werden auch verstehen und nicht die gerechte Strafe für unsere Gerechtigkeit ertragen müssen, sondern in seiner königlichen Herrlichkeit empfangen werden. Deshalb kommt Jakob, sein Volk, seine Gemeinde zusammen, um ihm Lobpreis zu singen. Der Psalm leitet zum doppelten Lobpreis an. Er muss uns eingeprägt werden und wir bestätigen zweimal, Christus, der Herr der Heerscharen, ist der König der Herrlichkeit. Er ist würdig, unendlichen Lobpreis zu empfangen. Und indem wir ihn preisen, werden wir noch mehr gesegnet. Wenn wir bedenken und es uns gegenseitig zurufen, was er uns getan hat, wird unsere Freude darüber sich vermehren. Und wir verstehen dann, warum es in der ersten Frage im Psalm heißt, wer darf? Es ist in der Tat ein Dürfen, nicht ein Müssen oder ein Sollen. Wir dürfen zusammenkommen, um unseren Herrn und Gott zu loben und ihm unsere Dankbarkeit zu bringen. Zum Gottesdienst zusammenzukommen ist Freude und Segen und Lobpreis. Es ist nicht eine mühsame Pflicht. Wenn du es so empfindest, hast du nicht verstanden, was der Herr uns schenkt, wenn wir als sein Volk zusammenkommen. Psalm 133, siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Leben bis in Ewigkeit. Amen. Thank you.